Wir sind
links
und launig
mit Josephine Ortlieb
und Kira Braun. Hallo, es ist Montagabend. Ich gehe wie immer montagsabends mit der Kira Braun heute Abend live, um das Wichtigste der Woche zu besprechen. Wir hatten jetzt 2 Wochen Pause sozusagen und die Kira wird uns bestimmt auch gleich erzählen, warum. Ich sag mal so, an mir lag's nicht. Jetzt nehme ich die Kira an und freue mich total auf sie und hoffe, dass sie gleich dazu kommt.
Hi, Kira.
Hi. Na?
Immer muss ich noch meine Einstellungen machen, weil ich mich immer verschätze, wie tief unten ich stehe bei unserem
Bild.
Das ist
voll unterschiedlich, ja. Aber je nachdem, ob man oben oder unten ist, um das jetzt mal so zu sagen.
Genau, so ist es. Ja, sehr schön, dich nochmal zu sehen, Fine. Ich habe unsere Montagsrunde vermisst, muss ich sagen.
Ich auch voll. Und ich habe eben, als du noch nicht da warst, auch schon gesagt, dass wir jetzt 2 Wochen Pause hatten.
Genau.
Und dass du uns bestimmt gerne erzählst, warum.
Ja, genau. Ich bin nämlich auch sehr froh, dass diese Zwangspause sozusagen rum ist. Ich habe nämlich noch 2 Klausuren geschrieben im Arbeitsrecht für meinen Schwerpunkt. Ich studiere ja Jura. Und die haben mir jetzt die ganze Zeit sozusagen noch auf der Seele gelegen und wollten geschrieben werden. Und das ist jetzt passiert und ich bin wirklich super erleichtert. Ich habe zwar einige Highlights verpasst, unter anderem den 8. März, der war komplett Lernzeit bei mir. Aber dafür habe ich es jetzt hinter mir und ich muss sagen, ich habe richtig gut Laune deshalb.
Ja, voll, man merkt es dir an. Sogar du strahlst aus deiner Stimme sozusagen.
Wie gut das ist,
voll,
wenn man keine Klausuren hat, ne? Das ist einfach.
Ja, naja. Ja, deswegen waren die letzten Jahre bei mir so gut. Nee, Quatsch, aber. Das kann ich verstehen, dass es echt eine große, große Erleichterung ist, dass man so einen Batzen hinter sich hat. Aber wir haben ja auch irgendwie gemeinsam noch einen Batzen vor uns, wenn ich daran denke, dass wir jetzt bald auch in die Bundestagswahlkampf einsteigen
zusammen. Ich bin so motiviert, Fine.
Ja, das fühlt sich für mich so ein bisschen an wie so meine persönliche Examensprüfung.
Glaube ich.
Deswegen bin ich da natürlich jetzt auch schon ein bisschen angespannt.
Und die braucht mindestens genauso viel Vorbereitungszeit, glaube ich. Tatsächlich.
Das ist krass, also
eigentlich,
ne? Kann man eigentlich,
eigentlich kann
ganz guter Vergleich.
Man arbeitet halt super lange auf einen Tag hin und man sieht ganz, ganz viel Vorbereitung gar nicht. Und dann kommt es drauf an, dass man abliefert, ne? Also
ja, genau.
Voll aufregend. Ja, und es ist nicht mehr lange, ne? Also ich will ja jetzt nicht irgendwie Druck aufbauen, aber tatsächlich ist es noch ein halbes Jahr und das geht ruckzuck rum.
Also erstmal ein kurzer, ich würde gerne kurz auf die Kommentare eingehen, weil ein Kollege aus der Fraktion schreibt, wir sind deine größte Prüfung. Kann man so sehen, aber ist es natürlich für mich nicht so, dass meine Kollegen und Kolleginnen Prüfungen für mich sind, sondern meine tägliche Freude sozusagen. Aber ich musste gerade, wo du abliefern gesagt hast, echt auch an gestern Abend denken, weil man kann sagen, Malu Dreyer hat abgeliefert.
Aber hallo, das ist so, was ist das eigentlich für ein Montag? Normalerweise ist so der Montag für Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten nach der Wahl oft so ein Katertag. Egal, ob man getrunken hat oder nicht, man steht dann morgens auf und hat so das Gefühl, oh, was ist gestern passiert, hat mich irgendwie ein Bus überrollt. Und heute Morgen bin ich aufgewacht und war echt richtig guter Dinge. Und ich finde, das kann so weitergehen und es sollte das Zeichen sein für die Bundestagswahl und auch danach für die anstehende Landtagswahl im Saarland. Also
voll. Es gibt auf jeden Fall einem so einen kleinen Schub, dass man sieht, dass jemand wie Malu Dreyer auch wirklich so eine große Unterstützung und so aus der Bevölkerung bekommt. Das finde ich gut. Ich finde auch gut, dass man in Baden-Württemberg echt gesehen hat, dass da jetzt neue Optionen offen stehen. Die SPD ist dort drittstärkste Kraft, was auch ein gutes Zeichen ist, wobei natürlich das ein ganz anderes Niveau, ist, ne? Irgendwie 36 und 12% ist wirklich einfach ein Unterschied, das muss man sehen.
Ja, wobei Baden-Württemberg aber ja auch traditionell die SPD nicht sonderlich stark ist. Also das war ja jetzt kein Ausrutscher, sag ich mal, sondern das liegt ja so in dem Spektrum, wie es auch in den vergangenen Perioden, sag ich mal, war.
Ja, klar. Also natürlich ist es immer, kommt es auch auf Strukturen an. Ne? Ich meine, das kennt auch jeder Wahlkreis oder jede Wahlkreisabgeordnete, dass natürlich die Strukturen in deinem Wahlkreis auch irgendwie die Vorzeichen für dich als sozialdemokratische Kandidatin oder Kandidat für dich verbessern oder verschlechtern können. Das ist ja auch vollkommen klar. Trotzdem kämpft man ja auch immer dafür, gute Ergebnisse zu kriegen. Und ja, also mich hat der gestrige Tag so auch irgendwie ganz hoffnungsfroh ins Wahljahr starten lassen, sagen wir das mal so.
Ja, ich muss auch sagen, was mich persönlich sehr gefreut hat, ist, dass die AfD auch sowohl in Rheinland-Pfalz auch als auch in Baden-Württemberg verloren hat an Prozentpunkten. Und das ist, glaube ich, auch die richtige, also auf jeden Fall die richtige Richtung. Und noch ist der blaue Balken viel zu hoch. Aber ich glaube, da ist auch noch viel Luft drin, die zu drücken und vielleicht sogar zu schauen, zumindest bei den Landtagswahlen im Saarland jetzt, dass es am Ende vielleicht doch nicht reicht mit dem Einzug. Das ist zumindest auch ein Ziel, das ich mit den Jusos hier verfolge. Und das ist jetzt schon mal eine ganz gute Richtung, dass es nicht weiter nach oben geht. Und ich glaube, da sollte man anknüpfen.
Ja, voll. Und was ich halt auch dann an so einem Wahlabend mal wieder ganz gut fand, dass nicht auch sozusagen die AfD zu einem Hauptthema geworden ist. Man hat ja sogar gesehen, dass dann halt dort die jeweiligen Spitzenkandidaten sich überboten haben mit irgendwelchen super merkwürdigen Anschuldigungen. Man hätte ihnen den Verfassungsschutz auf den Hals gehetzt und wie auch immer, also die haben sozusagen geradezu gebuhlt um irgendwie die Aufmerksamkeit, aber die Aufmerksamkeit lag halt bei den Parteien, die wirklich stark waren, die Inhalte gesetzt haben, und das fand ich auch nochmal super, ja, bemerkenswert. Und ich glaube, das geht so weiter, weil gestern hat es ja jemand gesagt von, ich weiß gar nicht welcher der Kandidaten das war von der AfD, hat gesagt, naja, ne, wenn halt gerade keine Flüchtlingskrise ist, dann läuft's für uns halt nicht so gut.
Also wie traurig, dass man sowas sogar ausspricht und dass man so offen sowas darlegt, wie eigentlich Politik gemacht wird und mit welchen Ängsten und so man spielt. Also das ist ja nochmal eine ganz neue Stufe, das nicht mal mehr zu verbergen irgendwie vor Wählerinnen und Wählern. Also echt wahnsinnig traurig. Aber Fine, meine erste Frage knüpft da ganz schön gut gerade dran an. Und zwar,
ja, dann los.
Was glaubst du eigentlich, hat Armin Laschet gestern gemacht? Nachdem er irgendwie verschwunden war. Also was glaubst du, was hat er eigentlich gemacht?
Na, Armin Laschet. Also ich weiß sau viele Sachen, die er nicht gemacht hat. Nämlich irgendwie.
In Erscheinung
diese Land. Ja, genau, halt irgendwie. Aber tatsächlich, mir fällt es schwer, mich da reinzudenken. Aber wenn ich Armin Laschet und damit der Parteivorsitzende der CDU wäre, hätte ich auf jeden Fall gestern irgendwo gesessen. Hätte natürlich Fernsehen geschaut. Und die Hochrechnungen geguckt. Und vielleicht hätte ich mir dann auch mal nicht aus Freude, sondern so von wegen, oh Gott, was sage ich morgen, ein Gläschen Rotwein gegönnt. Und ich glaube, ich hätte auch ein bisschen rumtelefoniert, um diejenigen, die solche Erlebnisse schon hatten. Vielleicht hat er ja auch mit Annegret Kramp-Karrenbauer telefoniert und hat gesagt, sag mal, wie würdest du das jetzt bewerten? Das kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Ja, aber ich glaube, das wäre so ein Abend, wie ich ihn mir gemacht hätte als Armin Laschet, obwohl es mir wirklich so weit weg ist von mir, dass ich mich gut reindenken kann.
Ich habe mir auch schon überlegt und irgendwie habe ich eine ziemlich genaue Vorstellung davon, warum er gestern von der Bildfläche verschwunden war. Und ich glaube, er hat bestimmt irgendwo auf der Couch gesessen und ein Wurstbrot gegessen und sowas geschaut wie die Hochwaldklinik. So eine typische ZDF oder so oder erste Serie oder so der Bergdoktor. Weißt du? Also geil. So stelle ich es mir vor.
Und vielleicht
hat er es gar nicht mitbekommen. Hat dann so um 22 Uhr gedacht, oh Gott, das war so spannend, jetzt ist der Wahlabend schon rum und deswegen hat man vielleicht nichts von ihm gehört. Und er musste erst danach recherchieren, was eigentlich vorgefallen ist.
Was eigentlich? Er hat mal Spiegel Online aufgemacht. Naja, aber ja, aber krass, was würdest du denn gucken, wenn du so einen Abend vor dir hättest oder dich eigentlich ablenken willst?
Ja, also tatsächlich glaube ich Modern Family, weil das gucke ich so gern, weil das so witzig und so ein schönes... Ja, so ein schönes Nebenprogramm. Also ich finde, das kann man ganz gut machen, um auf andere Gedanken zu kommen. Und es ist auch nicht so, dass es traurig ist, außer dieses kitschig schön traurige, was man ja total mag. Von daher glaube ich,
und es ist halt super witzig.
Und man kann voll die Zeit dabei vergessen und irgendwie mal 5, 6 Folgen am Stück gucken und dann denken, oh mein Gott, wie viel Zeit ist eigentlich vergangen? So, ich glaube, das ist perfekt, um auf Wahlergebnisse zu warten. Wie verbringst du eigentlich den Tag? Also wenn du jetzt überlegst, dass Bundestagswahl ist, wie viel ist es, 26. dieses Jahr? 26. September und dann schläfst du morgens auf oder aus oder wirst du früh wach und was macht man dann? Das ist ja schrecklich, oder?
Also, ist ja auch wieder kein Geheimnis, dass ich da grundsätzlich immer super früh wach
bin. Aber wahrscheinlich bist du sehr müde von den Wochen, die hinter dir liegen, ne?
Genau, genau. Ich werde sehr müde sein, werde hoffentlich an dem 25. September mit Leuten, die ich wirklich mag und die mit denen ich einen tollen Wahlkampf gemacht habe, vielleicht eine halbe Flasche Cremant getrunken haben. Geteilt
klar,
natürlich.
Jeder
also
ein Gläschen
ja. für jeden. Klar. Und dadurch, dass ich ja wirklich so wenig trinke, das auch am nächsten Morgen total merken und mir so denken, okay, dann würde ich mir die bequemste Jogginghose anziehen, die ich habe. Würde mir so ein Dutt machen, würde rausgehen und würde wählen gehen.
Also du wählst gar nicht per Briefwahl vorab, sondern du willst ins Wahllokal, also dieses Gefühl,
ja,
irgendwie die Stimmung und so.
Unbedingt. Unbedingt. Und dann würde ich, glaube ich, einfach einen langen Spaziergang machen. Auch mit jemandem, der zwar weiß, was sozusagen in den letzten Wochen so mein Alltag bestimmt hat, aber der nicht so viel wissen will. Ich glaube, ich dann nicht mehr so viel darüber reden will. Und spätestens ab 14 Uhr könnte ich mich auf nichts anderes mehr konzentrieren und wäre sehr nervös.
Aber das kann ich total
ich glaub,
verstehen. Das in der Haut will ich nicht denken. Ich weiß zwar, wie so Nervosität ist vor Klausuren oder so, aber wenigstens hat man dann nicht direkt das Ergebnis. Also dann musst du erstmal irgendwie abliefern, aber du hast dann nicht so dieses, oh, um 18 Uhr kommt die Hochrechnung und um 20 Uhr weiß ich vielleicht schon, wie es im Wahlkreis aussieht. Wie lange dauert das denn? Also wenn du um 18 Uhr dann ARD und alles, alle Hochrechnungen kommen. Wie lange dauert es dann, bis man weiß, wie es im eigenen Wahlkreis aussieht?
Also beim letzten Mal war es so, dass wir, das war relativ spät, 21 Uhr würde ich sogar fast sagen. Also es war wirklich, wenn nicht sogar auch später. Ich muss sagen, dass ich ein bisschen die Zeit verloren habe, weil wir ja wirklich jede einzelne Gemeinde, die reingekommen ist, jedes einzelne Wahllokal ist ausgezählt worden auf so einem kleinen Zettel. Den Zettel gibt's übrigens noch.
Ach, wie witzig.
Haben wir immer ausgerechnet. wir haben alle um den Tisch rumgestanden, das ging damals halt noch super easy und dann gab's halt den einen Zettel. Super digital, ne, ist klar, also nicht. Und diesen Zettel, der wurde dann immer wieder durchgestrichen, draufgeschrieben und irgendwann kam ein Ergebnis rein, was dann so eindeutig war, dass dann die ersten Leute zu mir gesagt haben, du hast es geschafft.
Oh Gott.
Und ab dem Moment kann ich dir auch nicht mehr so viel sagen, weil das halt so, klar, das war so ein krasser Tag, weil, ne, 20% für die SPD war jetzt nicht so,
ne?
Genau, war jetzt auch wirklich nicht so überzeugendes Ergebnis und dann war das auf einmal so, boah, so, ich hab's geschafft und dann stand ich da mitten in diesem Raum zwischen Hunderten von Menschen, ging alles noch und wusste auch gar nichts mehr mit mir anzufangen, weil ich eins nicht gemacht habe. Ich habe mir nicht überlegt, was ich sage dann. Und mir war auch nicht klar, dass dann auf einmal alle wissen wollen, was ich dazu sage. Und ich habe mir da halt wirklich keine Gedanken gemacht. Und das war abgefahren. Also das war echt abgefahren. Und genau, ich mache es beim nächsten Mal. Hoffentlich habe ich auch Anlass dafür, einfach so wie Malu 3 und sage, ich freue mich.
Auch zu Recht, weil
ich
viel mehr sich zu sagen. Ich freue mich und danke und jetzt wird gefeiert. Also.
Genau, also das fand ich so schön und so überzeugend gestern, auch so aus dem Herzen heraus.
Lacht auch so mit den Augen, es hat so richtig angesteckt. Man hat so geschaut im Fernsehen, hat sich einfach richtig mit gefreut.
Ja, genau. Und ich glaube, das das schreibe ich mir dann auf den Zettel, auf meinen Sprechzettel. Ich freue mich.
Sehr gut. Tatsächlich musste ich gerade eben schon ein bisschen schmunzeln, als du vom Zettel gesprochen hast. Und dann habe ich nur gedacht, Fine, stell dir mal vor, ich hätte ausrechnen müssen, was auf dem Zettel steht. Dann hätten wir um 24 Uhr noch nicht gewusst, was passiert. Oh, Gott sei Dank haben wir dafür Profis. Also.
Ja. Der Profi letztes Mal war die Melanie Platter, die du ja auch kennst, die war unser Profi und ich glaube, spätestens um 19.30 Uhr hätte die dir den Zettel aus der Hand gerissen und gesagt, lass mich mal, hätte so gemacht, lass mich mal ran.
Zum Glück, ey, dann noch die Aufregung und ein Glas Cremant und meine Rechenkünste, das in der Kombi, Fine, das wäre auf jeden Fall. Das wäre nichts geworden.
Okay.
Naja.
Also keine Zettel für dich am 26. September.
Aber jedenfalls wissen wir ja jetzt in unserer Vorstellung, wo Armin Laschet gestern Abend gesteckt hat. Ich finde zumindest, er hat mir nicht gefehlt bei Anne Will. Ich fand, Olaf hat das richtig souverän und gut gemacht. Ja. Und ich muss auch sagen, ich bin gerade echt so zufrieden mit dem, wie es bei der SPD läuft. Ich finde, wir haben jetzt einen Kanzlerkandidaten, der hat jetzt schon so ein bisschen angedeutet, in welche Richtung es gehen soll, dass so unsere linken programmatischen Punkte, die wir auf dem Parteitag beschlossen haben, auch tatsächlich umgesetzt werden. Und wir können jetzt schon in den ganzen Runden irgendwie stark vertreten sein und souverän irgendwie unsere Inhalte darlegen und müssen nicht die ganze Zeit hin und her, oh, wann entscheiden wir uns, wer wird's? So, bei den Grünen ist es ja die Frage, wird es jetzt Annalena Baerbock, wird's Robert Habeck, und genauso bei der Union und diese ganzen Spannungen, das hin und her, so, ich bin einfach froh, dass wir das nicht haben. Und wann kann man das schon mal als SPD sagen? Also, Hut ab!
Ja, und ich habe heute auch noch mal was festgestellt, was ich auch als einen riesen Pluspunkt empfinde, und zwar, du hast es gerade gesagt, wir haben ja jetzt sozusagen auch schon so ein Zukunftsprogramm als erste Lesung von dem Regierungsprogramm, kann man gut lesen, es sind 48 Seiten, wenn man eine gute Stunde Zeit sich nimmt, dann kann man das echt auch gut lesen. Und dann habe ich nämlich heute gesehen, dass irgendwie die Union jetzt darüber redet, ja, spätestens bis Sommer haben sie ein Wahlprogramm vorlegen. Und dann,
bitteschön,
dann denke ich mir so, ja, und dann denke ich mir so, ja krass, wofür soll man euch dann wählen? Also, wo kann ich dann nachlesen, wofür ich euch wähle, wenn ihr irgendwie euch so viel Zeit lasst? Und das war beim letzten Mal bei Martin Schulz auch nicht so. Also dann war halt sozusagen klar, unser Thema, und das ist ja unsere Grund-DNA, ist soziale Gerechtigkeit. Aber was das sozusagen für die Lebensrealität jeder Person so bedeutet, das kam relativ spät. Und ich bin super froh, dass diese inhaltliche Klarheit sowohl bei Olaf Scholz, weil er halt einfach auch ein inhaltlich klarer Typ ist, so, als aber auch irgendwie in einem Programm, das nachzulesen ist, an dem jetzt auch noch ein bisschen gearbeitet wird und gefeilt wird, das finde ich echt gut, weil da hat man schon, ja, die Idee, warum man die SPD wählen sollte.
Ja, ich bin da auch voll überzeugt von dem Prozess. Ich bin jetzt auch gespannt in den nächsten Wochen, wenn wir unser Wahlprogramm auch verabschieden werden. Ich glaube, wir sind da echt auf einem guten Weg. Du hast auch mitgearbeitet, hattest du mal erzählt, gell?
Genau, ja, ich war in dieser Gruppe, wenn es um gesellschaftlichen Fortschritt geht, natürlich auch um Gleichstellungspolitik, und bin auch sehr zufrieden damit, was wir da zustande bekommen haben, und glaube, dass wir da auch gute Schwerpunkte setzen, ja.
Ja, ich würde mich voll freuen, wenn wir in der Woche, wenn die SPD das Wahlprogramm vorstellt, das vielleicht auch hier so ein bisschen in den Grundzügen oder die Punkte, die uns halt wichtig sind, auch nochmal besprechen würden. Ich glaube, das wäre ganz cool.
Sehr gerne, voll. Das ist ja auch nicht mehr so lang hin, aber das ist, glaube ich, das lohnt sich auch. Also vielleicht brauchen wir da auch zwei Sessions, ich weiß nicht, um das so ein bisschen auseinanderzukriegen, aber es ist schon,
Aber ich würde gerne noch über eine andere Personalentscheidung sprechen, die mindestens Deutschland genauso bewegt hat in den letzten Tagen, Fine, wie die Frage um die Kanzlerkandidatur von anderen Parteien. Nämlich, was ist eigentlich bei RTL los? Warum wird Dieter Bohlen aus der DSDS-Jury verbannt?
Und oh Gott, ich dachte jetzt, du kommst mit Jogi Löw und warum der nicht weiter Trainer bleibt. Dieter Bohlen, ja.
Und meine Frage wäre, Fine, wer sollte Dieter Bohlen in deinen Augen in der DSDS-Jury beerben?
Also, ich glaube...
Das ist eine super schwierige Frage. Ich kann auch verstehen, dass du dir da... Das ist ein verantwortungsvoller Posten im Land.
Ja, aber ich habe jetzt gerade gar nicht so eine Anforderungsbeschreibung für diesen Posten. Ne? Also man weiß ja, was zum Beispiel ein Bundeskanzler können soll. Olaf Scholz kann das alles. Aber ich wüsste jetzt nicht, was so ein Jurymitglied bei DSDS können soll. Mein erster Gedanke, als ich das gelesen habe, um das mal wirklich zu sagen, war, oh, zum Glück, jetzt wird das eingestellt, das Format. Das war
weit gefehlt,
mein erster Gedanke. Und genau, jemand schreibt Andi Scheuer.
Und das ist besonders witzig, weil das wollte ich auch antworten.
Echt?
Ich bin das, wenn er sein Amt abgegeben hat, wäre das eigentlich die optimale Nachbesetzung.
Ja, also ich hatte ja die Woche am 8. März hatten wir von der SPD so einen Talk zu, wie wir es, also warum Frauen noch nicht so repräsentiert sind in politischen Ämtern und in der Wirtschaft. mit einem Journalisten von der Zeit und Anke Rehlinger und da ging es auch cool. darum, ne, warum die Bundesregierung zum Beispiel auch nicht so weiblich ist. Und dann habe ich auch vorgeschlagen, Andi Scheuer mit, da würden mir viele gute weibliche Varianten einfallen. Und dann wäre das doch ein super Tausch. Also, RTL, ihr nehmt Andi Scheuer und wir suchen uns eine gute Frau, die Verkehrsministerin wird. Und dann könnte das eine runde Sache sein, oder?
Ja, total. Irgendwie fällt mir jetzt gerade die Überleitung schwer, aber wo wir beim Thema sind, aber wo wir gerade beim Thema sind, Austausch von Ministerposten, hat man ja in den letzten Tagen oft gelesen, dass Dr. Karl Lauterbach wahrscheinlich auch ziemlich gut wäre als Gesundheitsminister für Deutschland. Und ich war heute tatsächlich echt ja schockiert, als ich die Push-Nachricht bekommen habe beim Spiegel, dass jetzt auch erstmal die Impfungen mit AstraZeneca in Deutschland gestoppt wurden. Und da muss ich schon sagen, da habe ich echt geschluckt. Also zum einen habe ich mich aus persönlichen Gründen eigentlich geärgert, weil meine Mama wäre jetzt bald geimpft worden, weil die auch medizinisches Personal ist. Natürlich sind wir alle froh, wenn irgendwie die Eltern, Großeltern, Freundinnen und Freunde in der Impfreihenfolge drankommen und dann auch einen Termin bekommen haben. Aber natürlich ist es einfach für ganz, ganz viele Menschen, die jetzt die Möglichkeit hatten, mit diesem Impfstoff geimpft zu werden, schwierig. So, und jetzt gerade mit den Zahlen, ich weiß nicht, ich glaube, wir sind wieder bei 77 ungefähr, roundabout, Inzidenzwert in Deutschland. Habe ich echt Sorge, wie sich das auswirkt, wenn wir jetzt da einen großen Verzug bei den Impfungen drin haben, auch bezüglich einer dritten Welle.
Ja, also ich kann dazu jetzt wirklich auch inhaltlich nicht viel sagen, weil mir die Beweggründe nicht so ganz klar sind einfach. Also ich habe jetzt eben noch mal ein kurzes Video von einer Wissenschaftlerin gesehen, die gesagt hat, es gibt, glaube ich, jetzt bei 3 Millionen Geimpften, also in dieser Vergleichsgruppe 22 Menschen, die irgendwie eine Thrombose aufweisen. Und die hat das dann zum Beispiel im Verhältnis gesetzt zu Frauen, die Pille nehmen, wo von 10.000 Frauen, ich glaube...
8 bis 12.
Ja, genau. 8 bis 12 also Thrombosen entwickeln. Und da gibt es halt einen direkten Zusammenhang. Bei der Impfung weiß man das nicht. Das ist der Punkt, ja. So, deswegen, das ist das, was ich weiß. Und ich weiß aber nicht, warum jetzt sozusagen aus Sicherheitsgründen ist jetzt die Begründung, warum man das jetzt tut. So, klar will sich keiner den Schuh anziehen, wenn jetzt halt was passiert. Wie du sagst, zum Beispiel mein Bruder wäre morgen geimpft worden, weil der halt eben Grundschullehrer ist. Eine Freundin von mir wurde heute noch geimpft, weil die auch medizinisches Personal ist. Also das ist schon irgendwie merkwürdig, aber keiner will sich den Schuh anziehen, dass was passiert, das verstehe ich. Ich hoffe, dass das jetzt halt super schnell geklärt ist, damit man irgendwie wirklich diesen Plan, den man ja gemacht hat. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Tagen super viel positive Geschichten gehört von Menschen aus diesen unterschiedlichen Berufsgruppen speziell, die jetzt geimpft werden, die halt diesen Code bekommen haben, daraufhin relativ zügig einen Termin bekommen haben. Also irgendwie, ne, das hat gerade sehr gut funktioniert und hat mir echt so richtig Hoffnung gemacht, dass das jetzt nach diesen älteren Personen, dass jetzt halt auch diese wichtigen Gruppen geimpft werden und das hat sich alles und deswegen bin ich natürlich jetzt auch erschrocken darüber, aber ich kann inhaltlich dazu gar nichts sagen und klar, das kann mir man nur auch wünschen,
Experten,
dass das jetzt
Experten überlassen, genau, das irgendwie einzuschätzen, inwieweit das gefährlich ist, inwieweit weiter geimpft werden kann. Aber ich hatte auch diese Zahlen gelesen, von denen du gerade gesprochen hast, nämlich wie viele Frauen Thrombosen durch die Pille bekommen und das finde ich halt auch nochmal gerade auch im Hinblick auf Better Birth Control, über die Initiative hatten wir auch schon mal gesprochen, die fordern, dass die bereits bestehenden Verhütungsmethoden auch verbessert werden im Hinblick auf Nebenwirkungen, aber eben auch, dass neue Verhütungsmethoden für Männer geschaffen werden. Und da fand ich das jetzt irgendwie gerade so im feministischen März, wie man oft sagt, auch nochmal ganz spannend und jetzt auch zwar richtig blöd, dass das jetzt im Kontext mit AstraZeneca diskutiert werden muss, weil es wäre einfach super, wenn man weiter impfen könnte, ohne dass es in irgendeiner Weise Schwierigkeiten oder Nebenwirkungen oder Ähnliches gäbe. Aber dem Thema ja, welche Nebenwirkung hat eigentlich die Pille und was machen Frauen oder was müssen Frauen machen, um die Verhütung sicherzustellen? Was nehmen die eigentlich auf sich? So, und das ist halt natürlich ein doofer Anlass, darüber diskutieren, aber trotzdem ist es auch gut, dass so Zahlen auch nochmal in Kontext gesetzt werden und man dann auch nochmal darüber spricht, welche Gesundheitsgefährdungen andere Frauen auch auf sich nehmen.
Ja, voll. Und ich glaube, das ist auch, um jetzt zum Beispiel mal nochmal auf unser Wahlprogramm zu sprechen kommen, dass das auch ein Punkt ist, ne, dass zum Beispiel auch ganz viele Medikamente und ganz viele medizinische Anwendungen sozusagen auf den Standard Menschen, der eher als männlich angenommen wird, mit einer gewissen Größe, einer gewissen Körper, einem gewissen Körpergewicht getestet werden und darauf angenommen werden. Und das sind sozusagen ganz oft aber nicht da auch Unterschiede zwischen Geschlechtern gemacht werden, also dass man auch da viel eher hingucken sollte. Das ist total wichtig und das wird jetzt im Zuge dieser ganzen Impfung jetzt auch bewusst. Also uns wird bewusst, dass Medikamente gut geprüft werden müssen, gut getestet werden müssen, dass Nebenwirkungen wirklich erheblich sein können. Mir ist es auch so ganz persönlich nochmal bewusst geworden, dass ich oft Dinge, wenn ich krank bin, nehme und ein hohes Vertrauen in die Schulmedizin habe, ist ja auch klar. Aber ich habe noch nie nachgefragt, wie gut wurde das getestet. Und im Zuge dieser Impfstoffe diskutieren wir das hoch und runter. Dabei wurden die auch alle freigegeben durch diese europäische Institution, die es dafür gibt. Ja, also es ist so, es verschiebt sich so ein bisschen, wie wir Dinge bewerten und wie eben nicht. Und das ist echt schräg. Ja, aber es ist vielleicht auch wichtig, diese Debatte zu führen.
Übrigens ist das auch bei Autos und bei Airbags so, dass die auch auf so eine Durchschnittsgröße von Männern und auf Männerkörper angepasst werden und eben nicht von Frauen, weshalb auch im Straßenverkehr eigentlich Frauen unsicherer sind als Männer, weil du gerade das Argument genannt hattest in der Medizin, wo das natürlich auch so ist. Das ist echt krass, dass es das nicht auch mit Frauen getestet wird. Also kann man sich sich im 21. Jahrhundert irgendwie nicht vorstellen. Auch immer, wenn Weltfrauentag ist und man so die Forderungen liest, denkt man so, ja, natürlich, das ist alles super wichtig und das, aber dann denkt man so, warum ist das noch nicht so? Also ich bin da jedes Mal wieder so ein kleines bisschen schockiert, für was man immer noch streiten muss.
Ja, also genau, entweder muss man dafür noch streiten oder es hat halt wirklich jemand wieder nicht gesehen, weil halt oft Frauen und jemand hat auch gerade nochmal geschrieben, dass das Thema Diversität ja auch eins ist, ne? Also sozusagen, dass Diversität oft nicht gesehen wird. Das ist halt echt ein Ding. Und deswegen ist es aber so gut und so wichtig und so toll, wenn sich halt möglichst viele Frauen und Menschen, die sich für diese Themen einsetzen wollen, politisch engagieren, damit da jemand sitzt, der das sieht und der das ansprechen kann. Und das halte ich für wirklich, wirklich entscheidend.
Ja, hast du total recht mit. Ist auch gut, dass sich die SPD da jetzt im Wahlprogramm mit beschäftigt. Was ganz gut.
SPD.
SPD wählen. Yay. Was zu meiner nächsten Frage passt. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, ob du schon immer mal einen Slogan hattest, den du gerne bei einer SPD-Wahl, sei das auf Landes- oder auf Bundesebene, vorschlagen wolltest. Also wenn du jetzt irgendwie die Bundeskampagne machen könntest oder in irgendeinem Bundesland, wo du sagst, oh, da habe ich direkt gedacht, also so ein SPD-Slogan, den du gerne vorschlagen würdest.
Nee, ich muss auch sagen, ich glaube, da hatten wir mal auch zugesprochen, dass ich ja ganz lang auch bei den News aktiv war und dass dieses Thema, welches Motto holen wir für unsere Landeskonferenz, ja ein großes
sehr
ist.
Sehr groß und sehr strittig.
Das weißt du ja selber. Und da hatten wir ja mal zum Beispiel über dieses Thema Mut braucht Veränderung. Das fand ich total schön zum Beispiel. Oder Veränderung brauchen Mut. Veränderung, oder ich weiß nicht mehr genau, wie rum er es gemacht hat. Aber es gibt manchmal so Sachen, die man liest und die hören sich gut an. Aber ich bin jetzt nicht so der große Slogan- oder Claim-Typ. Aber ich bin mir sicher, dass du schon mal so dir sowas gedacht hast, oder?
Tatsächlich ist mir vor kurzem bei diesem Wahlwerbespot von der SPD, als da stand, soziale Politik für dich, da habe ich gedacht in dem Moment, wie sind wir jetzt erst darauf gekommen? Das ist so ein guter Spruch, der liegt doch so auf der Hand. Und warum sind wir jetzt erst drauf gekommen? Und da muss ich sagen, den finde ich einfach richtig gut.
Ja, voll. Deswegen, also ich glaube auch, man hat immer das Gefühl, ich meine, das ist jetzt für alle Menschen, die uns zuhören, zuschauen, vielleicht die nicht so richtig da drin sind. Man hat ja immer das Gefühl, das ist alles schon mal, also wie oft das Wort Mut schon mal irgendwie in Wahlslogans vorgekommen ist oder was ja in den letzten Jahren voll im Trend war Herz, Liebe. Also das waren ja auch ganz oft Sachen, ne, die im Trend waren. Man denkt, das ist alles schon mal gesagt, aber ich glaube das nicht. Also ich glaube nicht, dass wenn man sich sehr gut Gedanken darüber macht, vielleicht auch die Kandidat oder die Kandidatin, die Partei sehr genau anschaut und nochmal guckt, was ist denn eigentlich genau das, was wir vermitteln wollen. Ich glaube, da kann man noch gute Sachen finden, wenn man da irgendwie ein Talent für hat. Und tatsächlich haben ja diejenigen, die unseren Slogan diesmal entwickelt haben, echt ein Talent dafür, weil ich finde es auch sehr gelungen. Ja.
Auf jeden Fall kenne ich einen Slogan, den die SPD noch nicht hatte, der aber trotzdem super viel diskutiert wurde. Lorem Ipsum. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest.
Naja,
ich war
hallo.
Echt wenig am Handy für meine Verhältnisse und war dann auf Twitter und habe so durchgelesen, dachte die ganze Zeit so, hä, was ist das? Also, wo ist der Witz? Um was geht's? Und dann hatte ich festgestellt, dass ja die SPD-Plakate geleakt wurden und natürlich noch der Beispieltext in den Bildern war. Und das fand ich so witzig, wie dann manche tatsächlich, glaube ich, davon ausgegangen sind. Das wäre ein Spruch, oder?
Nee, das glaube ich nicht. Also nicht in dieser Twitter-Gemeinde. Ja, so. Und ich fand es aber ganz cool. Also, dass dann halt auch damit gespielt wurde. Mir hat es auch sehr gut gefallen. Dann gab es ja dann einen hier Sharepick, wie man das nennt, von der SPD, wo dann auch Lore Ipsum einfach auf diesem roten Hintergrund stand und dann, ne, alles andere ist noch ein Geheimnis, aber was kein Geheimnis ist, am 26.09. Olaf Scholz wählen, ja, so. Gut. Und gut reagiert. Sowas kann halt immer passieren, aber ja. Gut, das Beste draus gemacht.
Ja, das fand ich auch. Und tatsächlich fand ich auch echt schön optisch. Also mich holt's ab. Ich bin mal gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen so nachfolgen wird.
Ich auch. Voll, weil das ja auch dann irgendwie meine Farbwelt bestimmen wird in den...
Ja, du musst uns auch mal hier exklusiv in den nächsten Wochen erzählen, wenn du soweit bist und du dein Foto hast, du deinen Slogan und so hast, dann musst du hier so eine Enthüllungsgeschichte mit uns machen.
Ja, okay, voll spannend. Alles klar.
Ja. Ich bin super bereit dafür.
Ja, ich bin auch bereit. Vielleicht machen wir aber für die Enthüllung ein internes Zoom-Meeting.
Ja, ist auch cool.
Damit es dann doch nicht so öffentlich wird.
Ja. Ich hatte am Wochenende übrigens richtig viel Zeit, weil ja meine Klausuren rum waren und das Wetter war auch echt schlecht. Also es gab Sturm ist vielleicht übertrieben, aber Regen und so richtig ungemütliches Wetter. Und deswegen habe ich ziemlich viel Fernsehen geschaut, beziehungsweise Netflix. Ich meine, Fernsehen, wer schaut das heute noch? Und da habe ich auf jeden Fall eine neue Serie auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Das Hausboot von Olli Schulz und Finn Kliemann. Richtig cool. Und meine nächste Frage, Fiene, wäre, wenn du dir ein Hausboot kaufen würdest, mit wem würdest du das renovieren?
Mit der Hanna der Maske. Also die kennt jetzt keiner, der zuschaut. Und ich glaube, du kennst sie. Aber
was zeichnet sie davon denn abgesehen, aus? Also warum würdest du sie auswählen?
Genau. Also die Hanna der Maske ist meine ehemalige Mitbewohnerin, mit der habe ich 6 Jahre in der WG gewohnt. Und sie ist einfach ein krasser Handwerker, also eine krasse Handwerkerin, Entschuldigung. Und die hat einfach so super viel Durchhaltevermögen, wenn es um so Sachen geht.
Die verliert die Lust nicht.
Wenn man, okay, nee, total. Gut. Die hat bei uns in der WG der Flur war jetzt okay, war halt ein Flur, aber der hat ihr halt nicht gefallen. Da hat die original den kompletten Flur mit so einem Waschbeton verputzt. Dann hat die Decke abgehangen, hat sozusagen, da war an der Seite dann immer was frei, hat so die Lichter eingebaut, dass du, wenn du per, wie heißt das,
so Bewegungsmelder. Ah, okay, krass,
ja, nee, ja, wenn du per Bewegungsmelder unseren Flur betreten hast, dann sind an der Seite von der Decke indirekte Lichter angegangen.
Super krass.
Indirekte Lichter. So, Und da habe ich so gedacht, okay, als sie dieses Projekt angefangen, habe ich gedacht, okay, das ist halt ein Flur, ne? Und dann hat die halt wirklich den Flur zu einem Erlebnis gemacht. Und krass, ich sag's jetzt cool. hier mal, richtig krass. Und ich bin halt einfach, als ich in die Wohnung eingezogen bin, da war so eine nicht so schöne Tapete auf der einen Seite von dem Zimmer. Die andere Seite war weiß verputzt. Und dann habe ich einfach die Tapete abgerissen. Und da war drunter auch so ein betonmäßig. Und ich habe das so angeguckt und eigentlich hatte ich vor zu, keine Ahnung, ne, alles nochmal neu zu verputzen. Und dann habe ich gedacht, ja, mache ich irgendwann das mit dem Beton. Das mit dem Beton sieht auch ganz cool aus. Und dann habe ich halt original 6 Jahre in diesem Zimmer gelebt mit einer unverputzten Wand, die wirklich cool aussah. Das war ja auch mal eine Zeit lang relativ in. Aber das ist halt sozusagen mein Style von...
Aber das ist ja auch sympathisch. Gibt es so ein saarländisches Wort, behäbig? Passt das jetzt in dem Kontext? Also weißt du so, dass man sich halt einfach mit Sachen zufrieden gibt, das ist doch auch mal was Gutes.
Ja, klar, aber dann, damit verputzt du halt einfach, damit renovierst du keinen Hausboden. Deswegen, es sind so Projekte für mich auch echt immer voll die Herausforderung. Ich finde das schön, ich habe das auch gesehen, habe so gedacht, krass, aber du brauchst halt eine Hanna Damaske.
Ja, aber würdest du auch schon auf Netflix machen? Also ich glaube, es hat Potenzial, so eine schöne Netflix-Serie dazu, ja. Wie ihr aus Hausboot renoviert.
Nee, ich würde es auf meinem Facebook, ich würde dich als Kamerafrau einstellen, weil der Job der Bauleiterin ist schon vergeben.
Zum Glück.
Und dann, genau, würde ich dich als so Kamerafrau und Social-Media-Managerin für das Hausboot einstellen. Wärst du da am Start?
Ich bin auf jeden Fall dabei. Sehr gut.
Ja?
Da müssen wir nur noch überlegen, wo wir es natürlich hinstellen. Also wo unser Hausboot liegen soll.
Also schon auch, genau, definitiv. Weil die Frage wäre noch, mit wem du das machen würdest und wer ist dein Vater?
Ja, es wäre mein Vater.
Und wenn ja, meinst du, wir könnten einfach Hanna Damaske und deinen Vater zu einem Team machen?
Und das wäre... Genau. Ja. Wir kommen ab und zu mal ein bisschen Instagram davon.
Genau.
Das klingt nach einem richtig guten Deal. Ja, mein Papa ist einfach so, der kann sowas. Er ist so ein Tüftler. Also egal, wie schwierig die Aufgabe ist, am Ende ist es halt gemacht und dann ist es auch gut gemacht. So. Und ich verliere halt schon schnell die Lust. Also mir macht dann so Planungen und sowas, macht mir Spaß. Und dann fange ich an und dann merke ich so nach einer halben Stunde, schon noch ganz schön viel. Und dann bin ich nicht mehr so motiviert.
Genau, deswegen haben wir doch ein saugutes Hausboot-Team zusammengestellt.
Auf jeden Fall. So sollten wir es auf jeden Fall in der Zukunft machen, Fina. Und weil das die letzten Male immer super viel Spaß gemacht hat, habe ich natürlich noch eine kleine Ratefrage für dich mitgebracht. Aber ich glaube, dass eigentlich ganz gut zu beantworten ist von dir. Und zwar...
Okay.
Es ist auch eine Kategorie, die wir schon mal hatten, nämlich, wovon gibt es mehr? Das finde ich ja schon mal wahnsinnig gut. Da hatten wir letztes Mal die Tankstellen gegen die Windräder. Das war ja eine große Überraschung.
Genau.
Und
das ist auch noch mein Trauma. Du kannst dir nicht vorstellen, wie vielen Leuten ich das erzählt habe und wie viele Leute ich vor allen Dingen gefragt habe, um abzuprüfen, ob ich vollkommen bescheuert bin. Aber
nee, ich glaube, die meisten haben es wahrscheinlich so beantwortet wie du. Also ich habe es auch falsch beantwortet in dem Quiz. Woher soll man es auch wissen?
Na, okay.
Von daher.
Ja, es ist okay. Stell deine Frage, das Trauma ist da.
Sehr gut. Also, wovon gibt es mehr? Autohäuser oder Fahrradgeschäfte im Saarland?
Im Saarland. Also, ne, ich habe mir ja hier auch schon verschiedenste Erhebungen zu den Mobilitätsarten der Saarländerinnen und Saarländer angeschaut. Und ich glaube, also auf jeden Fall auf einem der obersten Plätze beim Autofahren im Vergleich aller Bundesländer ist das Saarland. Deswegen behaupte ich Autohäuser.
Das ist richtig, sehr gut.
Yes.
Aber jetzt kommt natürlich der schwierige Teil. Was schätzt du denn, wie viele Autohäuser es gibt? Also ein Bauchgefühl.
80.
Du darfst dich in eine Richtung korrigieren, aber ich sag nicht in welche. Es ist auf jeden Fall weit davon entfernt.
Weit?
Ja.
Weit.
Ein gutes Stück.
Also richtige, so offizielle Autohäuser.
Mhm.
Dann sage ich 110.
Ist schon näher in die richtige Richtung, aber es sind tatsächlich 300 Autohäuser. Was wirklich viel ist, wenn man auch mal runterrechnet auf die Kreise, wie viel dann, also echt krass.
So witzig, und, dass du es sagst, weil ich habe nämlich gerade in Kreisen gerechnet, ich dachte so, okay, ja, ich dachte so, okay, vielleicht so 20 in Saarbrücken und dann nochmal so 10 in allen anderen Kreisen oder sowas. Das auch war so meine Annahme.
Plausible Herleitung auf jeden Fall. Und Fahrradgeschäfte sind es 43. Zumindest von dem Stand, ich weiß jetzt nicht, wie hoch aktuell, aber ungefähr.
Gut, und davon sind wahrscheinlich 20 in Saarbrücken, würde ich sagen, oder? Ja, also würden wir, oder also sagen wir mal 10 würden mir in Saarbrücken schon mal einfallen.
Das stimmt.
So krass.
Auf jeden Fall. Aber Fine, jetzt haben wir gerade eben, fällt mir gerade ein, gar nicht so richtig darüber geredet, was bei dir eigentlich die letzten 2 Wochen los war. Ich habe so viel von meinen Prüfungen und Jura-Quatsch erzählt. Was habe ich verpasst? Also, du wolltest mich ja eigentlich, ja, das war ja auch die Abmachung, dass ich mich nicht informieren muss und du mich auf 2 Wochen auf den aktuellen neuesten Stand bringst.
Aber Kira, nachdem du gesagt hast, dass du sogar den Lore Ipsum-Leak mitbekommen hast, war mir eigentlich klar, dass du ziemlich gut informiert bist, aber meine 2 Wochen waren okay. Ich war ja hier im Saarland. Eine Sitzungswoche hatte ich noch, da war alles unter diesem Motto Internationaler Frauentag und der 8. März hat irgendwie seine Schatten vorausgeworfen und ist ja immer noch irgendwie ein großes Thema. Wir haben was Cooles gemacht als SPD-Bundestagsfraktion. Wir haben eine Woche, die Gleichstellungswoche, nur Frauen auf unseren Kanälen gezeigt. Das fand ich ganz geil, voll weil das halt sozusagen genau dieses Thema, was wir eben hatten, Sichtbarkeit mal irgendwie vorantreibt. Und dann muss ich echt sagen, dass ich mich sehr viel mit dieser Frage des Korruptionsskandals, kann man ja wirklich sagen, bei der Union beschäftigt habe. Da haben wir auch noch gar nicht drüber geredet. Und als es sozusagen diese Nüsslein-Geschichte kam, dachte ich schon so, boah, das ist schon ein richtiger Hammer, der ja irgendwie 660.000 Euro eingesackt hat. Und als dann irgendwie klar wurde, dass in der Unionsfraktion da noch mehrere Kollegen so agiert haben, ist mir einfach klar geworden, dass es schon vielleicht auch eine Haltungsfrage ist, also warum man und wie man Politik macht so, und dass da, glaube ich, andere eine andere Einstellung haben als ich jetzt an der Stelle. Und das fand ich auch krass, dann gab es ja noch zeitgleich eine Immunitätsaufhebung bei einem Abgeordneten, der Schmiergelder aus Aserbaidschan angenommen hat. Und da habe ich so gedacht, dass das dann nochmal so aufgeploppt ist, fand ich total gut, weil wir hatten ja den Fall Strenz, das ist eine Abgeordnete, die auch in der parlamentarischen Versammlung des Europarates war. Und ich glaube, das sind jetzt schon 3 Jahre her, als das bekannt wurde. Und die Frau ist immer noch Bundestagsabgeordnete, ne? Also die hat um die 20.000 Euro, ich muss jetzt ein bisschen vorsichtig sein, weil ich mir nicht mehr so genau sicher bin, über Umwege aus Aserbaidschan erhalten, um irgendwie gute Stimmung für dieses Land zu machen, was ja jetzt wirklich kein Vorzeigeland ist.
Menschenrechte werden und ja auch nicht unbedingt groß geschrieben. Also
genau. Also es ist wirklich, also, und es ist eins der korruptesten Länder der Welt. Also auch da, ne, scheint es nicht alles rechtsstaatlich abzugehen und solche Sachen. Und diese Frau hat diese Gelder halt nachweislich angenommen, ja. Und also es ist alles nachgewiesen. Und die ist immer noch weiterhin Bundestagsabgeordnete geblieben. Und das hat mich vor 3 oder 2,5 Jahren schon echt schockiert. Und ich find's irgendwie krass, ja, dass das irgendwie nur so ein Fall war. Und wie wir jetzt ja wissen, gibt's halt viele, viele Fälle, ne, die sich auch zum Teil verwursteln, sag ich mal. Also dieser Hauptmann da aus Thüringen, aus Suhl, der auf der einen Seite offensichtlich für seine hauseigene Zeitung Gelder bekommen hat aus Taiwan und Aserbaidschan, um da Anzeigen zu schalten, aber auch irgendwelche Maskendeals eingefädelt hat und dann wiederum auf das Konto von seinem Kreisverband Partei, also Spenden bekommen hat. Also der hat echt alles mitgenommen, der Typ, so was jetzt da verwerflich ist. Dann haben wir noch den Fall Amthor, über den brauchen wir jetzt hier gar nicht
mehr zu reden, weil der auch irgendwie... Der dann aber Kandidat von Mecklenburg-Vorpommern gekrönt wurde, anstatt Konsequenzen genau, irgendwie also zu erfahren. Das ist ja auch
ein genau, Teil der Wahrheit. Auch noch ja. So. Also man muss sagen, der gibt so, es ist so... Mhm. Ja, man kann fast schon sagen, ein System, mhm. was da irgendwie dahinter steckt. Und das schockiert mich halt ultra, weil das liegt mir so fern und ist für mich so weit weg. Ja,
so also, eine krasse Haltungsfrage auch einfach. Ja, wie versteht genau, man Politik, wirklich. Wie versteht man sein Mandat? Und ich finde, das zerstört so krass das Vertrauen in Politik. Und das kann man ja sogar nachvollziehen, wenn man irgendwie sieht, dass Menschen während der Corona-Pandemie Existenzängste haben, wirklich bedroht sind, nicht wissen, wie es in den nächsten Wochen weitergehen soll, jeden Pfennig umdrehen, auf Wirtschaftshilfen über Monate warten und andere sich dann die Taschen voll machen und sich auch noch an so Maskendeals bereichern. Oder auch, und das fand ich auch richtig krass, die Spendengala-Affäre, sag ich mal, dass man sich da trifft während der Corona-Pandemie mit super vielen Leuten, ist an für sich schon kritisch. Aber dann dazu, dass man, ich glaube, 1 Euro unter dem Betrag, ab wann man es deklarieren muss, das finde ich halt auch so, was ist das für eine Haltung dahinter? Wie kann man das irgendwie damit vereinen, dass man eigentlich dafür gewählt ist, was zu verbessern und ja, die Bürgerinnen und Bürger zu repräsentieren und Politik für Menschen zu machen. Also.
Ja. Ja, und was ich finde auch klar, das ist natürlich ultra verwerflich, das halt sozusagen in einer der schwersten Krisen, die wir kennen, zu machen. Aber, also es kommt mir so vor, als wäre das ja immer irgendwie Teil des Systems gewesen, so, ne? Und klar ist das jetzt richtig schlimm in dieser Krise, aber ich will die auch nicht damit vonkommen lassen, dass sie sagen, naja, gerade in der Krise und da ist das moralisch, ne, Armin Laschet, ist es so super moralisch verwerflich, das jetzt gerade zu tun. Nee, das geht halt nie so.
Richtig.
Und ich finde es immer fraglich, wenn irgendwie Abgeordnete, wenn man nicht mehr klar ist, was ist deren Hauptverdienst, wo stehen die eigentlich, wer für welche Lobby sind die vielleicht auch unterwegs, ja. Das finde ich immer total schlimm, wenn man das noch nicht mal weiß. Und das ist ja genau der Punkt. Wenn wir von Transparenz reden und von einem Lobbyregister reden, dann muss das doch vollkommen klar sein, dass halt irgendwie Abgeordnete, dass man weiß, was die antreibt. So.
Aber das soll jetzt ja, nachdem die Union das jahrelang irgendwie blockiert hat, beziehungsweise nicht mitmachen wollte, sind sie jetzt ja auch so ein bisschen durch diese ganzen Skandale, die zu Licht gekommen sind oder zutage getreten sind, in der Pflicht, jetzt mitzugehen, oder? Also das muss man ja auch ehrlich sagen, so richtig aus freien Stücken passiert es ja jetzt wiederum auch
Genau, also sie haben jetzt das Lobbyregister, hatten sie dann so im Zuge von Amthor schon irgendwie gesagt, ja, machen wir auf jeden Fall. Und jetzt ist es vollkommen klar, wollten sie, also wir haben jetzt zum Glück da auch nochmal ein paar Verschärfungen eingezogen. Zum Beispiel wollten sie nicht so gerne, dass klar wird, wer in den Ministerien so ein- und ausgeht, also wer so auch an Gesetzesentwürfen mitschreibt, was ja auch nicht grundsätzlich verwerflich ist, aber ich finde, man sollte es schon wissen, also diesen exekutiven Fußabdruck. Und dann wollen wir natürlich aber auch, also Lobbyregister auf der einen Seite, total wichtig, dass mal alles irgendwie transparenter wird. Und auf der anderen Seite wollen wir aber ganz konkret das Abgeordnetengesetz ändern, dass halt Nebeneinkünfte wirklich, wirklich komplett offengelegt werden müssen. So vom ersten Cent an, nicht erst ab 100.000 Euro, wie die Union das gern hätte.
Natürlich,
so, dann
klar.
Weil dann werden natürlich auch viele sagen, ja, gut, ich habe halt 99.999 Euro Nebeneinkünfte, ne? Und muss die nicht klar offenlegen. So, und das ist halt schon, und ich glaube, man muss sich jetzt auch nochmal sehr, sehr genau angucken, was da eigentlich gelaufen ist bei dieser ganzen Maskenvermittlungsnummer und
aber
so.
Aber Fine, die haben doch eine Ehrenerklärung unterschrieben.
Oh, sorry.
Ich glaube, da ist dir was entgangen, weil ich meine, eine Ehrenerklärung, dann ist es ja eigentlich, so, das haben es alle unterschrieben, dann ist ja eigentlich die Weste rein, also das fand ich ja auch super krass, also.
Ja, ich, kann man ja alles machen,
aber man kann ja nicht sagen, was ist genau passiert und alles wirklich haargenau aufklären, wer irgendwie sich bereichert haben könnte und wer irgendwie Professionen horrenden Summen eingesteckt hat.
Na, und der Punkt, der mir halt am meisten auf die Nerven geht, ist halt irgendwie eine Ehrenkodex, also ein Verhaltenskodex und eine Ehrenerklärung in einer Fraktion zu machen. ist ja schön und gut, die können ja in ihrer Fraktion auch machen, was sie wollen. Aber wir brauchen doch gesetzliche Maßnahmen, wir brauchen doch Sanktionen gegen Leute, die dann nicht diesem Kompass oder diesem Kodex entsprechend sich verhalten. Und was ist der Ehrenkodex wert oder der Verhaltenskodex wert, wenn der null mit Sanktionen belegt ist und nur innerhalb einer Fraktion funktioniert? Und wir brauchen das doch für alle Abgeordneten. Voll, das nervt mich so, sich damit reinzuwaschen. Mhm. Also wirklich, da geht's bei mir. Da bin ich echt schockiert tatsächlich und bin auch wiederum schockiert, wie hoch die Nebeneinkünfte gerade bei CDU und CSU sind. Also muss ich echt sagen, das ist wirklich, das sind Summen, die kann man sich halt einfach nicht vorstellen. So.
Vor allem, weil ja das Gehalt vom Bundestagsabgeordneten, also ich will jetzt niemandem zu nahe treten, aber schon auskömmlich ist. Also davon lässt sich sehr gut leben. Und das ist ja auch gerade so gedacht, dass man irgendwie nicht dazu verpflichtet ist, noch weitere Dinge nebenbei zu tun, sondern sich voll auf sein Mandat zu konzentrieren, ohne auch in irgendwelche Geldsorgen zu kommen oder sich Gedanken machen zu müssen, andere Dinge anzunehmen. Und das finde ich halt dann auch so krass. Mhm. Das ist ein Gehalt, das wohl, ich weiß gar nicht, 90% ist vielleicht doch, aber 90% der Menschen einfach niemals haben werden. Und dann zusätzlich dazu noch zum Beispiel für Redebeiträge oder Vorträge oder so Geld einzustreichen, das finde ich schon krass, weil das ist für mich ein Teil der Berufsbeschreibung. Und da hatte die Lara Burkhardt auch einen ganz guten Tweet zugemacht, in dem sie gesagt hat, ja, Reden halten ist halt Teil der Jobbeschreibung, für die ich entlohnt werde.
Ja, also es gibt einen Punkt, den kann ich sogar noch irgendwie nachvollziehen. Ne? Man ist ja auf Zeit gewählt. Das vergessen auch manche. Ne? Manche denken ja auch, sie werden dann für immer irgendwie gewählt. Das ist auch ein Problem bei vielen. Aber man ist halt auf Zeit gewählt. Und klar, wenn ich ein gut gehendes Unternehmen habe und dann wählen mich Menschen in den Deutschen Bundestag, weil ich mich dafür entschieden habe, dann weiß ich ja nicht, ist es jetzt für die nächsten Jahre mein Beruf, also 4 Jahre auf jeden Fall, aber darüber hinaus weiß ich es nicht. Und dass man dann sagt, okay, ich will nicht das komplette Unternehmen abwickeln, ist für mich nachvollziehbar, ne? Also das kann ich wirklich gut nachvollziehen. Ja, oder wenn man, ja, jede Form von Selbstständigkeit, ist ja auch egal. Und dafür muss es schon irgendwie Sachen geben. Aber wenn jemand halt Unternehmer war, ja, und dann in den Deutschen Bundestag, dann ist es ja auch kein Problem für ihn zu sagen, ich hab halt Anteile an dem und dem Unternehmen und das ist irgendwie ne das Business, das ich mir erhalte, falls ich nicht mehr in der Politik bin und so. Gar nicht das Thema, aber genau das, was du ansprichst, dieses, also finde ich alles absurd. Also, wir können uns da jetzt ewig drüber aufregen. Es muss jetzt was passieren, wird nächste Woche auch, also es wird klare Regelungen geben in einem Lobby. Es wird überhaupt erstmal ein Lobbyregister geben. Es wird klare Regelungen im Abgeordnetengesetz geben und das ist die richtige Antwort darauf. Und bin mal gespannt, ob da noch Dinge zutage kommen, die und ich kann es nur noch mal hier sagen, wir sollten nicht der Versuchung erliegen, irgendwie jetzt da so ein, es ist ein Problem der Politik allgemein.
Hast du recht, Ding, es ist eine Haltungsfrage und es ist schon auffällig, dass das in der Union so vermehrt auftritt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das war auch immer mein Eindruck, dass einfach SPD-Politikerinnen und SPD-Politiker mit einer anderen Grundhaltung Politik machen und ein ganz anderes Verständnis und Verantwortungsgefühl und vielleicht sogar auch Schamgefühl in diese Richtung haben und viel schneller hinterfragen, ist das eigentlich in Ordnung und überschreitet das eine Grenze, vor allem auch eine moralische Grenze. Ich finde, es ist nicht immer eine Frage von, darf ich das rechtlich, sondern es ist auch immer eine Frage von, ist das mein Anspruch an Politik? Ja, aber
genau, wir können ja für alle diejenigen, die es nicht verstehen, das auch rechtlich regeln.
Genau, so, nee, natürlich.
Punkt. Ich sage ja auch einfach,
genau,
ne?
Also, ich meine nur, abgesehen davon, natürlich muss es einen rechtlichen Rahmen geben und das Lobbyregister ist auch absolut überfällig und da muss ganz klar sein, was darf man nicht, also ganz, ganz klar. Ich meine nur, genauso jetzt zum Beispiel wie bei Corona-Regeln, man muss nicht alles machen, was erlaubt ist, sondern man darf auch immer noch mal hinterfragen, finde ich das verantwortungsbewusst, muss ich das machen? So einfach an die eigene Einstellung appellieren. So, ne? Aber du hast recht, natürlich reicht, das ist genau wie ein Ehrenkodex, reicht halt nicht. Schön, wenn man es hat, nice to have, aber man braucht halt eine richtige Regelung.
Total. Ja, voll. Naja, das kriegen wir auch noch geregelt und ich bin mal gespannt, was das sozusagen auch den Wählerinnen und Wähler vielleicht auch über die CDU, CSU-Fraktion sagt. Mal gucken, wo wir wieder beim 26.09. wären. Ja. Ich glaube, das könnte jetzt unser Your Oberthema choice, werden für die nächsten für die nächsten Monate. Kira, wir haben noch wenige Minuten. Ich weiß gar nicht, ich habe nicht mitgezählt, wie viele Fragen du jetzt schon losgeworden bist. Das waren schon
alle, Fine. Wir haben den Armin Laschet am Wahlsonntag abgearbeitet. Wir haben Dieter Bohlen bei DSDS besprochen. Ganz wichtiges Thema. Wir haben einen Wahlkampfslogan für die SPD, den du unbedingt, abgesehen von Lorem Ipsum, durchbringen möchtest. Dann haben wir dein Hausboot sozusagen fertig gebaut, wenn man so will.
Ja, mit deinem Vater
und der Hanna. Und wir haben die Ratefrage. Das sind 5, wenn ich richtig gezählt habe.
Hast du voll. Und ich muss echt sagen, dass mir das da heute Abend auch wieder voll gut getan hat.
Ja, es war voll schön.
Und genau, eben schreibt jemand, diese Woche ist auch eine Sitzungswoche. Nein, diese Woche ist keine Sitzungswoche. Diese Woche bin ich in Saarbrücken. Und ich bin mir sicher, wir werden uns vielleicht auch nochmal so begegnen, liebe Kira, in dieser Woche. Und nächste Woche ist eine Sitzungswoche und dann können wir ja sozusagen auch über alles reden, was dann in dieser Sitzungswoche ansteht. Ja, cool. Aber ich bin natürlich auch, ich freue mich auch auf das, was du erzählst. Und dann würde ich vorschlagen, dass wir über Ostern nochmal eine kleine Pause einlegen, weil ich glaube,
nochmal.
Ich brauche auch mal
nochmal durchatmen auf jeden Fall. Genau. So machen wir es, das ist eine super Regelung.
Sehr schön. Also super, dann wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Abend. Guten Appetit wahrscheinlich. Ja, ne? Du hast noch nicht
genau.
Ja, was gibt's?
Tatsächlich, oh Mann, Fine, wollte ich irgendwas bestellen, weil wir haben natürlich beide nicht eingekauft heute. Und entweder wir mixen irgendwelche Reste, die wir noch finden, gibt's bestimmt auch genug, oder wir bestellen noch schnell was.
Okay, dann so oder so.
Dankeschön, guten Appetit. Dir noch einen schönen Abend. Es war sehr schön, dich nochmal zu sehen.
Vielen Dank, ja. Alles klar.
Mach's gut,
bis dann. Ciao, ciao.